Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Klimafreundliche Gesundheitsversorgung. Wege zu nachhaltigen Lösungen. Wie kann die Gesundheitsversorgung klimafreundlicher gestaltet werden? Darüber spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz mit Dr. Christian Grah, leitender Arzt für Pneumologie und Projektleiter des Zero Emission Hospital Projekts am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, sowie Anne-Kathrin Klemm, Vorständin des BKK-Dachverbands und Mitinitiatorin der Initiative BKK Green Health. Die Gespräche wurden getrennt geführt und hier zusammengestellt.
Dr. Christian Grah ist leitender Arzt für Pneumologie und Lungenkrebszentrum sowie Projektleiter Zero Emission Hospital am Krankenhaus Havelhöhe in Berlin. Er ist Mitbegründer des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe und engagiert sich in verschiedenen Fachgesellschaften der Pneumologie. Dr. Grah ist zudem Mitglied der Deutschen Allianz für Klima und Gesundheit und arbeitet im Leitungsteam des Projekts Climate Friendly Hospital Havelhöhe 2030 mit.
Anne-Kathrin Klemm ist seit Juli 2022 Vorständin des BKK-Dachverbands e.V. Die Diplom-Volkswirtin blickt auf eine langjährige Karriere im Gesundheitswesen zurück, unter anderem bei der Techniker-Krankenkasse und dem AOK-Bundesverband. Frau Klemm bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Politik und Kommunikation sowie in der Gestaltung von Gesundheitsreformen mit.
Klimaschutz und Gesundheitsversorgung rücken immer stärker in den Fokus. Die neue S2K-Leitlinie zur klimasensiblen Verordnung von Inhalatoren und die Initiative BKK Green Health sind nur zwei Beispiele für aktuelle Bestrebungen, die Gesundheitsversorgung nachhaltiger zu gestalten. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich daraus für Ärzte, Krankenkassen und Patienten? Wie kann eine klimasensible Versorgung konkret umgesetzt werden?
Schönen guten Tag, Herr Dr. Grah. Wie hat sich die Verordnung klimafreundlicher Inhalatoren seit Einführung der S2K-Leitlinie entwickelt? Können Sie unseren Hörerinnen da kurz einen Einblick geben?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Leitlinie ist ja entwickelt worden von vielen Fachgesellschaften in der Federführung von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Und ich bin von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie aus der federführende Autor gewesen. Und wir waren in dem Prozess so vom Sommer 23 bis zum Frühling 24 mit den Kollegen unterwegs und haben sie dann im März 24 veröffentlicht. Und seitdem ist es natürlich nicht einfach, verlässliche Verkaufs- oder Verordnungszahlen im deutschen Gesundheitswesen tagesaktuell zu haben. Allerdings gibt es mit Kollegen aus den letzten Jahren bereits Erhebungen. Und wir müssen sagen, dass wir leider gerade genau in die falsche Richtung laufen. Und zwar nicht erst seit Veröffentlichung der Leitlinie vor 10 Monaten, sondern auch schon in Tendenz in den letzten 2, 3 Jahren sehen wir, dass der Anteil von Dosiererosolen in der Verordnung zunimmt. Wir waren bei ungefähr 50% und sind jetzt bei fast 60% Verordnungsanteil von Dosiererosolen. Und das ist natürlich sehr unschön und überhaupt nicht im Sinne der Leitlinie, denn die Leitlinie bezieht sich ja auf europäische Verordnungszahlen und Vorbilder von anderen Gesundheitssystemen, in dem viel früher und viel kritischer mit der Verordnung von Dosiererosolen umgegangen wurde. Und zum Beispiel in Skandinavien, in Schweden konkret, gibt es Zahlen von unter 20% Verordnungen von Dosiererosolen. Und wir wissen von den Gesundheitsreports, dass die Versorgung der Bevölkerung dort mindestens so gut ist wie in Deutschland und auch die Symptomlast der Patienten dort nicht höher ist. Deswegen ist das Delta, wie wir sagen, oder eben einfach der mögliche Mindergebrauch von klimaschädigenden Dosiererosolen leider bei uns noch gar nicht in der Richtung angekommen, wie wir sie mit der Leitlinie bezweckt haben. Aber ich muss einschränkend sagen, dass ich die Daten von 2024 noch nicht kenne.
Ja, vielen Dank für den Einblick. Also es geht darum, dass man zum Beispiel klimafreundlicheren Trockenpulverinhalatoren mehr in der Verordnung eben Raum gibt. Und deshalb meine Frage, welche Herausforderungen gibt es denn bei der Umstellung auf diese klimafreundlichen Inhalatoren aus Ihrer Sicht in der klinischen Praxis?
Also wichtig ist mir an der Stelle zu sagen, die Verordnung von Inhalativa geht immer auch nach unserer Überlegung und nach der Idee der Leitlinie primär auf das Patientenwohl orientiert. Das bedeutet die Symptomlast der Patienten, die Exazerbationen in einer Krankheit, sei es Asthma, sei es eine COPD, ist sicher auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Vor allen Dingen aber vor dem Hintergrund der Betroffenen selbst das höchste Gut. Denn je besser eine Krankheit kontrolliert ist, desto weniger Belastungen durch medizinische Anwendungen, welcher Art auch immer, treten auf. Und insofern ist die Barriere an der Stelle, die richtige Verordnung für den richtigen Patienten zu finden. Und da wissen wir halt aus der Beobachtung, aus den Rückmeldungen, aber auch aus den Daten, die wir kennen von Schulungsmaßnahmen, auch von den Barrieren in unserem Gesundheitssystem, dass die Schulung, die Anleitung, die Unterstützung der Betroffenen häufig etwas zu wenig Zeitressource hat. Also wenn wir uns dafür mehr Zeit nehmen würden, würde im Ergebnis die Verordnung zielgenauer sein. Und wir wissen, dass es eben dann deutlich mehr Pulverinhalationssysteme in der Verordnung gäbe, die angepasst an den Bedarf des Patienten für das jeweilige Device, also die Art und Weise, wie ein entsprechendes Inhalativum verordnet wird, eben viel zielgenauer wäre. Und damit auch der Klima-Impact, das heißt die Verminderung von möglichen zu häufigen Verordnungen von Dosiererosolen viel effektiver gelingen könnte.
Gibt es denn für die Umstellung bereits ein etabliertes Instrument zur Umstellung auf diese von Ihnen erwähnten klimafreundlichen Inhalativa?
Ja, es gibt verschiedene Instrumente, die auch erfreulicherweise im GKV-System unterstützt werden. Insbesondere gibt es Schulungspakete, das nennen wir NASA oder COPRA. Das sind eben jeweils für Asthma oder COPD Programme, in denen die gesamte Krankheit, der Umgang mit der Krankheit, die Risiken der Erkrankung und auch die Therapien inklusive der Inhalationstherapie dem Patienten dargelegt werden. Die Schulung wird von der GKV finanziert. Der Schönheitsfehler ist, dass es ungefähr nur 20% der Betroffenen sind, die diese Schulungen wahrnehmen. Es gibt ja zusätzlich auch noch diese diagnosebezogenen Sonderleistungen der Krankenversicherungen, die MP-Programme. Und in denen gibt es auch Inhalationsschulungen, die allerdings regional sehr unterschiedlich auch in der Refinanzierung sind, sodass es dort teilweise weniger oder stärker von den Hausärzten und Fachärzten genutzt wird. Auch hier ist die Rückmeldung und die Zahlen, die wir darüber kennen, dass es nur einen Bruchteil der Betroffenen gibt, die diese Schulung systematisch erhalten. So gesehen, die kurze Antwort auf die Frage, ja, es gibt sie, aber sie wird viel zu wenig genutzt. Und jetzt noch der Zusatz, wir haben uns Gedanken gemacht im Zusammenhang mit der Leitlinie. Können wir das Schulungsprogramm noch spezifischer machen, gerade für den richtigeren Gebrauch der Inhalativa und das Herausarbeiten der Nutzbarkeit von Pulverinhalationssystemen im Hinblick auf die bestmögliche Deposition der Wirkstoffe an den richtigen Wirkort, nämlich zum Beispiel in den distalen Regionen der Lunge beim Asthma und in den mehr medialen Regionen der Lunge bei der COPD. Und das hängt sehr stark auch vom inspiratorischen Atemfluss ab und natürlich von der Koordinationsfähigkeit, mit einem entsprechenden Inhalationsmittel, einem Device richtig umzugehen. Und dafür haben wir jetzt ein spezielles Schulungspapier entwickelt, mit Patienten gemeinsam, schrittweise, wie muss eine solche Schulung aussehen, wenn man auch mit dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und mit dem Blickwinkel der optimalen Behandlung eine solche Beratung vornimmt. Und dieses Papier ist jetzt abgeschlossen, wird gerade veröffentlicht und wir werden es dann in Apotheken und in Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung stellen.
Gibt es darüber hinaus noch weitere Dinge, wo Sie denken, dass man Ärztinnen bei der Umstellung besser unterstützen könnte?
Also wir sehen generell das Momentum der Beratungsarbeit für Patienten als noch zu gering ausgeprägt im deutschen Gesundheitssystem. Patienten brauchen nicht nur eine einmalige Schulung, sondern Patientengruppen brauchen sehr unterschiedliche Schulungen. Der jugendliche Asthma-Patient, der arbeitende 40-jährige Asthmatiker oder die 70- oder 80-jährige COPD-Patientin brauchen unterschiedliche Programme. Das wird ja auch in diesen Schulungen berücksichtigt, aber man könnte es noch vielfältiger machen. Man könnte moderne Medien hinzunehmen. Und wir sind deswegen gerade dabei, auch die Vielfalt der Schulungsmöglichkeiten noch weiterzuentwickeln und hoffentlich dann in den nächsten Monaten und Jahren den Betroffenen zur Verfügung zu stellen. Wir müssen uns ja klar machen, dass wir in Deutschland 10 Millionen Patienten haben, Patientinnen und Patienten haben, die mit Asthma oder COPD betroffen sind. Also es ist eine sehr große Gruppe von Patienten, die natürlich eine ganz unterschiedliche Schulung brauchen. Eine kürzere, eine Wiederholungsschulung. Man kann im Wartezimmer einen kleinen Film anschauen und sich immer wieder überprüfen, ob die Therapie, die man durchführt, eigentlich das optimale Setting schon hat für die eigene Erkrankung. Und in dem Zusammenhang sehen wir die präventiven Maßnahmen für Verschlechterungsschübe auch noch zu wenig adressiert. Die Beratungsarbeit für Tabakentwöhnung von Nichtrauchern, überhaupt die Information, dass Rauchen ein sehr starker Faktor ist, der die Krankheitslast negativ beeinflusst, ist bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die betroffen sind, noch nicht ausreichend und klar genug kommuniziert. All das sehen wir als einen Bedarf an und deswegen haben wir in unserer gemeinsamen Erklärung des Aktionsbündnisses auch diesen Anteil der präventiven Medizin als klare Forderung des Aktionsbündnisses mitformuliert.
Dann kommen wir doch mal zu den Krankenkassen, die ja auch ihre Versicherten informieren können. Wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit im Bereich dieser klimabewussten Inhalatorverordnung? Weil es ja eine doppelte Wichtigkeit hat. Also zum einen erreicht man dadurch besser die Klimaziele und wie Sie ja schon ausgeführt haben, bekommen auch die Patientinnen dann die ihnen eben passende Verordnung.
Ja, Sie haben völlig recht. Die Krankenkassen sind ein sehr wichtiger Player im Feld. Und ich bin wirklich auch deswegen ganz besonders froh, dass es uns gelungen ist, jetzt nach der Veröffentlichung der Leitlinie Klimabewusste Verordnung von Inhalativa eben in das Gespräch zu kommen. Und ganz sozusagen vorbildlich, würde ich sagen, also mir ist das sonst bisher nicht begegnet, hat sich eben der Dachverband der BKK-Krankenversicherungen mit engagiert und gemeinsam mit uns überlegt, welche Stakeholder im Feld der Versorgung von Patienten und der Anwendung von Inhalativa sind noch relevant. Und eben mit dem Dachverband der BKK-Krankenversicherung haben wir ja dann dieses Aktionsbündnis eben mit diesen Stakeholdern aufgebaut und die Formulierungen der gemeinsamen Erklärung erarbeitet. Was ich anmerken möchte, ist, dass egal welche Krankenkasse, ich schon auch denke, es wird jetzt eine Aufgabe sein, die wir als Aktionsbündnis mit den Krankenkassen, da haben wir ja viele in Deutschland, gemeinsam noch verfolgen wollen, dass wir die Rabattierung von Inhalativa, die ja durchaus einen ökonomischen wichtigen Effekt aufbauen kann, dass wir die noch mehr vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit empfehlen würden zu gestalten. Das heißt, es ist nicht in unseren Augen nicht wünschenswert, dass Inhalativa rabattiert werden und damit in den im Verkaufsanreiz einen Vorteil bekommen, die klimaschädigend wirken, wenn es nicht eine inhaltliche Indikation gibt für den einzelnen Patienten. Dann ist auch dieses Präparat selbstverständlich das Richtige. Wir wissen nur, dass es eben viel, viel zu häufig gar nicht erforderlich ist. Und deswegen ist aus unserer Sicht eine Rabattierung von klimaschädigenden Dosiererosolen ein Fehlanreiz und sollte von den Krankenkassen kritisch hinterfragt werden.
Definitiv. Das Aktionsbündnis Patientinnenfreundliche und klimabewusste Verordnung von Inhalativa, wir hatten schon mehrmals von Ihnen jetzt gehört, wurde gegründet, um hier eben die richtigen Impulse auch zu geben. Und welche konkreten Ziele haben Sie sich im Aktionsbündnis gesetzt und wie geht Ihre Arbeit da voran?
Ja, also erstmal sind wir wirklich froh und stolz auch darüber, dass es in dieser Größenordnung von mehr als 25 Stakeholder-Gruppen, also Apotheker, Fachverbände, wissenschaftliche Berufsverbände, natürlich die Hausärzteverbände, die Fachärzteverbände, auch andere Nachhaltigkeitsorganisationen wie die Deutsche Gesellschaft für Klima und Gesundheit, Gesunde Erde, gesunde Menschen und die Industrie selber, das Umweltbundesamt und andere mehr bei diesem Aktionsbündnis teilnehmen. Das ist wirklich eine Seltenheit und ich glaube, eine hohe Bedeutung, dass alle sich einmal zusammengetan haben, zu sagen, wir haben hier ein gemeinsames Ziel. Und natürlich gibt es bei den Herstellern andere Optionen, bei den Krankenkassen andere Optionen, bei den Verordnern und bei den Apothekern andere Optionen. Und die wollen wir konzertieren, also so ein großes Symphoniekonzert des Aktionsbündnisses jetzt auf den Weg bringen, dass wir, und das ist das Ziel, in den nächsten Jahren, wir haben gesagt, in 3 Jahren wollen wir an die 20% Dosiererosolnutzung oder weniger und 80% Pulverinhalationssystemnutzung oder mehr kommen. Das ist das erklärte Ziel. Allerdings patientenorientiert. Kein Patient, der ein Dosiererosol als bestmögliche Option nutzen sollte, sollte es nicht bekommen. Andererseits, ein Patient, der dieses nicht unbedingt braucht, sollte es auch nicht bekommen. Und das ist die Arbeit des Aktionsbündnisses, auf verschiedenen Ebenen in dieser Richtung jetzt ein Bewusstsein überhaupt erstmal zu erzeugen. Patientenorientiert, freilassend, aber dennoch auch in der Aussage klar.
Da haben Sie aber ein ambitioniertes Ziel. Sie hatten ja eingangs beschrieben, dass die Entwicklung gerade in die andere Richtung geht. Deshalb wünsche ich Ihnen viel Erfolg, für die, Schritte und Maßnahmen und auch für die Erreichung des gesetzten Ziels Ihres Aktionsbündnisses.
Vielen Dank.
Schönen guten Tag, Frau Klemm. Sie haben kürzlich vorgestellt, das Aktionsbündnis Klimabewusste Inhalativa. Und da wollte ich natürlich fragen, warum Sie gerade als BKK-Dachverband sich dort in diesem Bündnis engagieren und warum das für Sie wichtig ist.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Frage. Die Betriebskrankenkassen haben sich ja seit 2019 insgesamt auf den Weg gemacht, die soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit zu adressieren, in den 3 Handlungsfeldern ganz grundsätzlich, dass sie einmal als Unternehmen sagen, sie wollen klimaneutral sein bis ins Jahr 2030. Dann auch als zweites Handlungsfeld sich politisch zu engagieren, gesellschaftspolitisch zu engagieren, damit Nachhaltigkeit, also Klimaschutz und aber natürlich auch Anpassung an den Klimawandel im Gesundheitswesen ja ankommt und unter entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Und das Dritte ist natürlich, dass wir ganz konkret auch in diesem Zusammenhang schauen, wie wir seien es durch Maßnahmen, die wir beispielsweise in der Prävention machen können, also Anpassung an Hitzeschutz oder Hitzeschutz, Maßnahmen ist zum Beispiel ein Thema. Aber eben auch, wie können wir konkret ja als Vertragspartner, als Organisationen, die auch auf die Versorgung einwirken, wo und wie können wir da Veränderungen bewirken? Denn wir wissen ja, dass wir auch als GKV Teil des Problems sind. 6% der CO2-Emissionen werden im Gesundheitswesen generiert. Und deswegen haben wir auch als Dachverband zusammen mit unseren Betriebskrankenkassen ein hohes Interesse, dass das Thema gerade auch jetzt vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation nicht irgendwie hinten runterfällt und man sagt, auch für Nachhaltigkeit haben wir jetzt aber eigentlich keine Zeit und kein Geld mehr, sondern ganz im Gegenteil, sehe ich alle Maßnahmen, die auf die Umwelt einwirken, positiv auch für unsere Versicherten. Es gilt in der Regel, was gut ist für die Umwelt, ist auch gut für die Versicherten und auch umgekehrt. Und deswegen sind wir an diesem Thema sehr stark interessiert, auch weil es, ich sage jetzt mal, ein erstes Puzzlestück ist, an dem wir lernen können, wie wir wirklich akteursübergreifend mit sehr gut abgrenzbaren und klaren Maßnahmen die veränderte Versorgung bei Inhalativa bewirken können und hier einen vielleicht erstmal kleinen, aber ich finde nicht ganz unerheblichen Beitrag dazu leisten, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird, wenn man sich das mal anschaut. Die Dosiererosole, wie wir sie aktuell noch in Deutschland nutzen, in dem Umfang, das ist mehr als was wir ausstoßen quasi für den CO2 oder an CO2 für den Flugverkehr. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was man da, ich sag mal, mit so einem kleinen, also oder überschaubaren, vermeintlich kleinen und überschaubaren Modul schon bewirken kann. Und das ist unser Interesse. Und last but not least, wirklich die Akteure, die hier Vorreiter in dem Thema sind und hier schon Nachhaltigkeit vorantreiben wollen, die zu bündeln und gemeinsam ganz praktisch was auf den Weg zu bringen. Das sind die Ziele und deswegen sind wir Mitinitiator und haben uns, oder ich freue mich persönlich sehr, dass auch so viele Organisationen und auch Einzelpersonen jetzt am Ende des Tages mitgemacht haben. Also ich finde das ein ganz tollen Anfang und ich hoffe, das ist eine Blaupause, die auch Schule macht.
Ja, Frau Klemm, die BKK, Landesverbände und der BKK-Dachverband haben, wie Sie ja erwähnt haben, schon länger mit dem Thema zu tun. Sie haben ja auch die Initiative BKK Green Health gegründet. Und da wollte ich Sie nochmal fragen, können Sie mir da nochmal ein paar Hintergründe geben? Was haben Sie da schon alles auf den Weg gebracht mit dieser Initiative? Und ja.
Ja, also die Initiative BKK Green Health adressiert eben die drei Bereiche, die ich eben skizziert habe, dass wir einmal als Unternehmen Verantwortung dafür übernehmen, dass wir die Umwelt und das Klima schützen und schonen, dass wir eben politisch aktiv sind und dass wir in konkreten Maßnahmen unterwegs sind. Und konkrete Maßnahmen reichen davon, dass wir Projekte beim Innovationsfonds eingereicht haben, wo wir ganz konkret mit dem Deutschen Wetterdienst versuchen zu analysieren, wie Klimawandel, wie Wetterveränderung sich auswirkt auf die Versorgung und hieraus Maßnahmen abzuleiten. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben in Schulen und Kitas Blue Marble Health als großes Projekt initiiert, wo wir gesunde Ernährung, also pflanzenbasierte planetare Ernährung versuchen zu vermitteln, um auch deutlich zu machen, jeder kann in seinem eigenen Handeln und Tun dazu beitragen, das Klima zu schützen. Und ein drittes Beispiel von wirklich vielen Projekten, die wir auch jetzt angestoßen haben im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit, und Klimaschutz und Green Health ist, dass wir zusammen mit der AWO und der Diakonie in Einrichtungen unterwegs sind, wo wir ganz gezielt fragen, wie können Hitzeschutzmaßnahmen ergriffen werden? Was braucht jede Einrichtung? Was gibt es schon? Wo fehlt noch was, um eben Pflegefachkräfte und aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen vor den Hitze Wellen, die wir ja einfach jetzt mehr und mehr zu beobachten haben, auch zu schützen. Es sind drei wirklich herausgegriffene Beispiele. Es gibt noch viel, viel mehr. Und die Idee einfach von Green Health ist auch, dass wir diese Projekte bündeln, dass wir hier gezielt und auch großflächig als BKK unterwegs sind, damit nicht also jede BKK für sich jetzt irgendwie eigene Dinge entwickelt und erfindet und ich sage jetzt mal in einer kleinen Nische macht, sondern so viel wie möglich auch gemeinsam machen, um auch sehr breitflächig dann auch in der Versorgung oder in Präventionsmaßnahmen auch anzukommen. Und das gelingt. Und da habe ich auch den Eindruck, gucken auch andere Kassenarten schon ganz gespannt drauf und kommen mehr und mehr auch in die Gänge. Und genau das ist richtig, dass wir das letztlich tun, weil na klar, alleine als Betriebskrankenkassen können wir das Thema ja auch nicht schultern, wollen wir auch nicht. Deswegen auch dieses breite Bündnis zu den Inhalativa.
Ja, genau, da ist auf jeden Fall wichtig, dass man weiter vorankommt. Deshalb meine Frage, welche Ansatzpunkte sehen Sie in naher Zukunft, die die größte Hebelwirkung für mehr Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen haben könnten? Und wir stehen vor den Bundestagswahlen. Welche Unterstützung wünschen Sie sich da von der Politik für Ihre Strategie?
Also ich denke, der allergrößte Hebel tatsächlich für das Thema Nachhaltigkeit wäre, wenn wir aus dem System auch die, ich sage jetzt mal, die Überversorgung rausnehmen könnten und würden. Wir haben natürlich auch eine Unterversorgung. Am Ende des Tages geht es darum, dass medizinische Leistungen genau da ankommen, wo wir sie brauchen und eben das, was wir natürlich jetzt auch einfach an zu viel im System sehen, auch an Doppeluntersuchungen, das verbraucht Ressourcen. Wir haben uns mal angeschaut, wie sich in den letzten 10, 20 Jahren der Ressourcenverbrauch im Gesundheitssystem verändert hat. Das ist enorm. Wir haben im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele MRT-Geräte und MRT-Geräte als ein Beispiel verbrauchen unglaublich viel Energie und werden auch im überdurchschnittlichen Maße eingesetzt. Also alles, was, ja, eigentlich nicht not tut, das genau zu hinterfragen, da glaube ich, ist ein ganz großer Hebel ohne, und das macht das Beispiel jetzt hier bei den Inhalativa ja auch deutlich, ohne die Versorgung zu verschlechtern. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht Nachhaltigkeit gegen eine gute Versorgung ausspielen, sondern Leistungen, die es nicht braucht oder Leistungen, die nicht richtig und adäquat eingesetzt werden in der Therapie für die Versicherten, schadet den Versicherten, aber schadet auch der Umwelt. Also das ist ein ganz, ganz großer Hebel, den wir adressieren müssen. Ein weiterer ganz großer Hebel ist, dass wir Krankheiten versuchen zu vermeiden. Also jede Krankheit, die nicht behandelt werden muss, verbraucht keine Ressourcen und damit haben wir den optimalen Klimaschutz dann auch erreicht. Das ist deswegen das Thema Prävention neu setzen, anders setzen, viel prominenter auch in alle Köpfe bringen. Gesunderhaltung, das muss eigentlich der neue Maßstab mit Blick auch auf die neue Bundesregierung sein. Und eben nicht erst, wenn das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist, auf die Kuration alleine zu setzen. Und das passiert momentan im System. Und ich denke, das sind so die beiden ganz großen Hebel. Und das Dritte ist, dass wir natürlich alles jetzt auch tun müssen, um uns an den Klimawandel anzupassen. Hier brauchen wir auch Versorgungsforschung, mit Blick auch auf gestiegene, ja, allergische, Reaktionen auf, wie können wir, Dehydrierung in Hitzewellen vermeiden. Also das sind alles Aspekte, die wir adressieren müssen. Und deswegen gibt es nicht den einen großen Hebel, also es gibt mehrere und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir da, was wir jetzt schon können, auch ohne den Gesetzgeber, anpacken, machen und eben nicht darauf warten, dass es irgendwann den gesetzgeberischen Rahmen gibt, den wir uns zu 100% wünschen. Aber weil es natürlich auch jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl Veränderungen geben wird, wenn ich mir da was wünschen dürfte oder eine große Forderung ist, dass wir das Thema Gesunderhaltung und Nachhaltigkeit als Nachhaltigkeits- oder Gesundheitserhaltungsstrategie eigentlich in allen Politikbereichen brauchen. Wenn wir über Asthma und wir reden ja bei den Inhalativa gerade auch über die Behandlung von Asthma und COPD-Patientinnen und Patienten, da können wir viel tun, weil das zeigt die Initiative. Aber wenn die Feinstaubbelastung bleibt, wie sie ist, wenn nicht angegangen wird, dass viel geraucht wird und jetzt mit den Vaporen, nee, jetzt habe ich den Begriff nicht richtig, also die Verdampfer entsprechend auch umfassend genutzt werden, wenn wir da auch gesellschaftlich nicht rangehen, Ja, dann können wir rennen, wie wir wollen. Dann werden wir an den Symptomen rumdoktern, aber nicht an der Ursache. Und da braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, auch einen großen politischen Diskurs. Und last but not least, ja, Nachhaltigkeit muss auch ins Gesetzbuch oder in die Gesetzbücher, damit es eben nicht ein Anhängsel von einem, ach ja, stimmt, da war ja noch Nachhaltigkeit, bleibt, sondern dass es aus dem Nischendasein, was wir aktuell eigentlich sehen, rauskommt und aus der Zufälligkeit und aus dem, ja, Vorreiten einzelner Akteure, aber eben nicht in der Fläche ankommt.
Es ist ja gut, das Thema Prävention wird immer häufiger inzwischen auch aus dem Gesundheitswesen, aber auch aus der Politik adressiert. Und es ist ja auch für die Bürgerinnen und Bürger sehr gut, wenn sie einfach gesund sind und bleiben und sich auch gesund erhalten, als wenn sie die schönsten Krankenhäuser aufsuchen müssen oder die schön eingerichteten Arztpraxen. Also wenn man gesund bleibt, ist es ja besser. Und die Krankenkassen haben ja schon teilweise vor Jahren mit dem Neubranding Gesundheitskassen angefangen, da diesen Weg zu gehen. Deshalb ist es sicher auch, wie Sie sagten, bei Inhalativa natürlich gut, wenn man vorher den Lebenswandel anpasst. Welche Projekte sehen Sie da? Wo kann man da jetzt konkret flankierend eben zu diesem Aktionsbündnis in der Prävention Maßnahmen ergreifen?
Also wir werden auf jeden Fall jetzt auch diese Initiative nutzen, um in, ich sag mal, konkreten Schulungsmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen, also Aufklärung ist, glaube ich, jetzt erstmal auch das Wichtigste, im Sinne von, was bedeutet es, wenn man ja zu viel raucht, wo sind die Gesundheitsrisiken, darauf hinzuweisen und möglichst eben COPD, Asthma auch zu vermeiden, zu reduzieren. Wir haben ja bereits auch als Krankenkassen insgesamt, nicht nur die Betriebskrankenkassen, mit den Apotheken vereinbart, dass die Schulung an den, also konkrete Schulung, wie nutze ich auch ein Inhalativer, insbesondere auch ein Pulverinhalativer, dass das stattfindet, beispielsweise in den Apotheken. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und wir werden dieses Thema auch, wir haben eine wunderbare App, die heißt Phileo, die wir insbesondere im betrieblichen Gesundheitsmanagement einsetzen, wo digital gestützt die Versicherten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gesundheitsinformationen auch erhalten, ganz konkrete Ratschläge auch und Vorschläge erhalten, was sie für ihre Gesundheit tun können, auf der Basis der individualisierten Angaben, die auch die Versicherten machen. Und hier werden wir das Thema auf jeden Fall auch mit integrieren und auch adressieren. Und also von daher an diesem Puzzlestück sozusagen auch weiterarbeiten und aufklären, informieren. Und ich denke, wo wir auf jeden Fall auch noch mal vertiefter reinschauen müssen und wir es auf jeden Fall auch tun und reinschauen werden. Wir haben ja im Rahmen der Disease Management Programme mit Asthma und COPD, da haben wir ja den Aufhänger für Schulungen auch der Versicherten im Umgang mit ihrer Erkrankung. Und hier werden wir auf jeden Fall auch noch mal mit den Ärztinnen und Ärzten in den Dialog gehen, wie wir gezielt zum Beispiel auch dieses Thema inhalativer, Pulverinhalativer und den Umgang damit auch adressieren können. Also von daher, also von der klassischen, sage ich jetzt mal, Prävention in den verschiedenen Settings und Maßnahmen zur Information und Aufklärung bis hin zu, ja, mehr auch in der Versorgung denkend. Denn das ist das, was wir letztlich auch mit, ich sag mal, Prävention neu gedacht verbinden, dass wir Prävention so auch das aus der Nischen, aus dem Nischendasein rausholen müssen und enger mit der Versorgung verknüpfen, um immer wieder darauf hinzuweisen, wo man und an welchen Stellen, man intervenieren kann und auch sollte.
Wir hatten bei der Vorstellung des Aktionsbündnisses ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass in Deutschland, das sagen wir mal, ein sehr ambitioniertes Ziel, das bis 2027 erreicht werden soll, ist. Und derzeit sind wir ja auf der falschen Seite. Also quasi, es werden sehr viele klimaschädliche Inhalativa verordnet. Und was sind da jetzt die konkreten Maßnahmen? Worauf hat sich das Aktionsbündnis geeinigt? Was soll quasi diesen Plan, umsetzen? Und wo können Sie als BKK-Dachverband dort unterstützen?
Also, wo wir auf jeden Fall im Rahmen unseres Möglichen unterstützen werden, ist bei den Präventionsmaßnahmen, bei der Aufklärung. Das Thema Raucherentwöhnung hatte ich eben schon angesprochen. Und dass wir hier aktiv werden und dass wir gleichzeitig natürlich auch politisch immer wieder jetzt darauf hinweisen, dass auch die Umwelt und die Lebensbedingungen relevant sind, um gerade das Thema Asthma und COPD zu adressieren. Die Feinstaubbelastungen in manchen Stadtteilen sind enorm. Also da gehören auch andere Akteure an den Tisch als nur die gesetzliche Krankenversicherung oder das Gesundheitswesen, sondern da gehört auch ein Verkehrsministerium, städtebauliche Maßnahmen und dergleichen gehört damit dazu. Die weiteren Handlungsfelder, die wir ja auch im Zusammenhang mit unserer Erklärung deutlich gemacht haben, wo wir auch zusammen mit den Akteurinnen und Akteuren unterstützen werden, ist, dass wir sehr deutlich machen werden, auch in der Aufklärung in unserer Versicherten gegenüber, dass der Einsatz von Pulverinhalatoren natürlich weiterhin in ärztlicher Hand bleibt. Und die Fragestellung, welcher Inhalator, ist es ein Dosiererosol oder ist es ein Pulverinhalator, da entschieden werden muss, weil nur die Ärztin, der Arzt kann letztlich beurteilen, ob auch jemand in der Lage ist, auch wirklich aktiv ja Luft zu holen und den Inhalator zu nutzen. Aber dass wir auch hier darauf hinweisen und hinwirken, auch mit unseren Partnerinnen und Partnern aus der Initiative, dass es eine Umstiegsmöglichkeit gibt. Wir haben auch gestern im Nachklapp der Pressekonferenz besprochen, dass jetzt dieses Thema auch beim Deutschen Ärztetag, bei der Bundesärztekammer, auch bei den Landesärztekammern stärker noch adressiert wird, dass wir es als Krankenkassen mitnehmen, da wo wir auch schon Verträge mit Ärztenetzen haben, um das Thema Nachhaltigkeit weiter zu adressieren. Also, dass wir sozusagen immer weiter darüber reden und aufmerksam machen, dass es durchaus Behandlungsalternativen gibt. Denn das hat Herr Dr. Schmiemann gestern wunderbar von der DGAM gestern deutlich gemacht, dass viele Ärztinnen und Ärzte einfach schlicht nicht wissen, dass sie ohne eine Versorgungsverschlechterung, sondern im Gegenteil in einer Versorgungsverbesserung auch die Pulverinhalative verschreiben können und was es bedeutet, wenn man das nicht tut. Und dabei ist es ganz wichtig, dass auch alle Akteure und auch wir vorantreiben und deutlich machen, es geht um eine leitliniengerechte Therapie. Also es ist nichts, was jetzt in irgendeiner Form losgelöst von einer guten Evidenz passiert. Und dass wir, wie gesagt, auch mit den Apothekerinnen und Apothekern das Thema Schulung also der richtigen Anwendung der Inhalation, der Inhalatoren dann entsprechend ja, unterstützen. Und ein weiteres wichtiges Thema ja, das wir auch identifiziert haben als Handlungsfeld in der Initiative, ist, dass wir also auch mit den Akteuren, den Herstellern sprechen, also im Sinne von, wie kann sozusagen von der Wiege bis zur Bahre eines Produktes das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschonung mitgedacht werden. Da gibt es auch schon Entwicklungen bei den Inhalatoren zur Treibmittelentwicklung, aber das muss weiter vorangetrieben werden. Und natürlich muss insgesamt, ich sagte schon, von der Wiege auch bis zur Bahre auf den Lebenszyklus geschaut werden. Recycling ist ein ganz großes Thema, was bei vielen Arzneimitteln eigentlich auch eine Möglichkeit wäre. Umverpackungen von Arzneimitteln ist ein Riesenthema. Da müssen, das sagen auch Ärztinnen und Ärzte, wir nochmal drauf schauen, sind nicht eigentlich die Klimastandards langsam auch völlig überzogen, wenn Spritzen oder andere auch Hilfsmittel dreimal Plastik umverpackt sind, obwohl es vielleicht einmal auch reichen würde und so weiter. Also das sind alles Handlungsfelder, Maßnahmen, die wir startend jetzt mit den Inhalativa auch auf andere Arzneimittel ausweiten wollen. Und dafür wollen wir bei Klug und also Climec eine Dachplattform bilden, uns da zusammentun, damit da sozusagen auch ohne Partikularinteressen diskutiert werden kann, wie wir die Handlungsfelder, die wir jetzt identifiziert haben, auch übertragen werden können auf andere Arzneimittel oder insgesamt auch Produkte. Wie können wir auch beweisen, dass wir damit Einsparungen und Ressourcenschonung bewirken? Und von daher, Ja, das sind alles so die dicken Bretter, die wir uns jetzt vorgenommen haben, die wir da gemeinsam bohren wollen.
Ja, ich würde mir da eins nochmal aussuchen wollen, und zwar, Sie hatten es schon erwähnt, wie kann man Nachhaltigkeitsaspekte auch bei Verschreibung und bei der Beschaffung von Medikamenten eben auf den Weg bringen? Was sind da so Ihre Ideen?
Also als allererstes ist es natürlich das Thema Aufklärung. Da sehen wir insbesondere auch die Ärztekammern sozusagen am längeren Hebel als wir. Also wenn Krankenkassen Ärztinnen und Ärzten sagen, wie sie verschreiben sollen, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Aber in den Schulungen der Ärztekammern soll das Thema jetzt adressiert werden, soll es aufgegriffen werden. Und von daher, da wird es auf jeden Fall Platz finden. Und wir können in unseren, also sei es jetzt in unseren Verträgen, die wir machen mit Ärztinnen und Ärzten, das Thema immer wieder auch adressieren, können es eben auf der politischen Ebene adressieren. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir jetzt einfach auch tun müssen, um aufzuklären, damit am Ende des Tages der Rezeptblock im entscheidenden Moment das Richtige und für den Patienten beste Inhalative verschreibt, und eben hier eine Sensibilisierung stattfindet. Es wäre natürlich toll, last but not least, wenn auch politisch das aufgegriffen würde und erkannt würde, dass wir ja mit kleinen Schritten trotzdem auch vorankommen. Es muss nicht immer der große Wurf sein, sondern dass es hier auch eine Unterstützung gibt, in der Wahrnehmung, in der Sensibilisierung. Und ja, mit Anreizen bin ich immer vorsichtig zu formulieren, nicht, dass gesagt wird, wir machen das Gleiche, aber dafür kriegen wir mehr Geld. Ich glaube, das ist hier ein wunderbares Beispiel, dass man ohne Probleme durch eine Umstellung der Versorgungspraxis viel bewirken kann, ohne dass es zu weiteren Aufwendungen dann wirklich kommt.
Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, bis, sagen wir einfach 2030, da ist die nächste Regierungsperiode auch dann schon Geschichte. Was wäre das? Was treibt Sie um im Bereich Nachhaltigkeit und Gesundheitswesen? Was wäre da Ihr Wunsch?
Mein Wunsch wäre, dass wir wirklich, ich sag mal, so ein bisschen was wie Kassensturz machen. Wir stecken viel Geld in eine Versorgung, bei der die Versicherten den Eindruck haben, dass sie nicht wirklich gut ist. Das sind ja auch die Feedbacks, wo viele Akteurinnen und Akteure im System auch sagen, ich bin hochunzufrieden, ich habe diesen Beruf eigentlich mal für was anderes gelernt, sei es im pflegerischen Bereich, sei es im ärztlichen Bereich. Auch die Hersteller von Arzneimitteln sind hochunzufrieden, wie auch der Zugang ins System ist. Und ich denke, wir müssen insgesamt einfach mal Tabula rasa machen, auch schauen, wo können wir vereinfachen, entschlacken, reduzieren, auch entbürokratisieren und uns wirklich auf die Versorgung der Versicherten konzentrieren. Und ich hatte es eben schon angesprochen, wenn wir es schafften, und das ist wirklich ein aus meiner Sicht großer strategischer Wechsel, das Thema Gesunderhaltung in unserer aller Köpfe und in unseren allen Fokus zu etablieren und verankern. Daraus würden sich ja ganz viele Dinge ableiten, die die Versorgung betreffen, die die Vergütung betreffen, die auch den Einbezug der Versicherten mit ihrer Kompetenz, also im Sinne auch eines Feedbacks, wie ist Versorgung im Ergebnis auch wirklich angekommen, was hat sich getan, wenn wir das alles einbeziehen würden und wenn wir das Ende 2030, das wäre sehr, oder Ende 2029, sehr, sehr, sehr ambitioniert, wenn wir das schaffen würden. Aber wenn wir große Schritte auf dem Weg dahin geschafft hätten, auch im Change, sage ich jetzt mal, im Mindset, dann hätten wir schon viel erreicht, auch mit Blick dann sozusagen auf die übernächste Legislaturperiode. Und auch in der Sicherstellung der Finanzierbarkeit unseres Systems, denn Ressourcen, die wir nicht verbrauchen, die müssen wir auch nicht bezahlen und die Gesunderhaltung und die Finanzierbarkeit des Systems für diejenigen, die es dann am Ende wirklich auch brauchen, das muss ja unser Anliegen sein, dass wir nicht jetzt mit harten Einschnitten im Leistungsbereich antworten müssen auf ja, die Beitragssatzsteigerung, die wir haben und wir werden einfach alleine auch aufgrund des demografischen Wandels und des medizinisch-technischen Fortschritts weiter natürlich Ausgabensteigerungen sehen, aber dann bitte auch so, dass es in der Versorgung ankommt und den Versicherten auch genau da nutzt, wo es gebraucht wird. Also das ist eine lange Lu Wunschliste, aber eigentlich geht es um Gesunderhaltung, gezielte Versorgung und aus meiner Sicht stehen die ist das jetzt im Moment wirklich der Zeitpunkt zur Weichenstellung? Weil so wie es ist, kann es nicht bleiben.
Ja, vielen Dank, Frau Klemm. Viel Erfolg für die konkrete Initiative mit dem Aktionsbündnis und natürlich auch für die vielen anderen Themen, die Sie angesprochen haben, wünsche ich Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, Herr Nitz.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe vom Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast im Netz unter einblick-newsletter.de.